Es ist natürlich eine Frage, werden sich alle diese Investitionen rechnen? Ja, meiner Meinung nach sicher nicht, aber es wäre auch fatal zu sagen, das ist alles Geld, das in den Sand gesetzt wird. Es werden hier sicherlich Geschäftsmodelle heranwachsen, die durchaus profitabel sind, die wirklich auch Mehrwert liefern und wo auch dann ein hoher Cashflow generiert werden will.
Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der LLB Österreich. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und jetzt begrüßen Sie Silvia Richter und Christian Nemeth. Die Inhalte sind allgemeiner Natur, ohne Gewähr und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung oder Anregungen zu Anlagestrategien in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder Emittenten von Finanzinstrumenten dar. Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise auf llb.at.
Ja, einen wunderschönen guten Tag oder auch Abend unseren Hörerinnen und Hörern des Podcasts Kapitalmarkt mit Weitblick, zu dem ich Sie nun wieder ganz, ganz herzlich begrüßen darf. Nicht nur die Temperaturen, meine Damen und Herren, haben ein Allzeithoch in den letzten Tagen verzeichnet, auch an den Aktienmärkten konnten All-Time-Highs erreicht werden. Dazu natürlich etwas später vorab, darf ich dich jetzt, lieber Christian, wieder ganz, ganz herzlich in gekühlter Umgebung, wie ich betonen darf, begrüßen. Hallo.
Ja, schön, dass wir wieder zusammensitzen.
Danke dir. Hi. Ja, was sind die Themen, meine Damen und Herren, die uns heute beschäftigen? Ich möchte Ihnen ganz vorab einen ganz kurzen Marktrückblick über die wichtigsten Geschehnisse geben. Immerhin haben wir jetzt das erste Halbjahr 2026 bereits hinter uns gelassen. Die Zeit ist verflogen. Danach widmen wir uns im ersten Teil den Notenbanken und werfen dann im Anschluss einen genaueren Blick auf ein Thema, welches derzeit nicht nur die Medien und die Märkte besonders beschäftigt, natürlich nämlich dem Technologiesektor.
Jawohl.
Gut. Also zuvor eine kurze Zusammensetzung. Christian, du korrigierst, wenn irgendetwas für dich nicht stimmig
klingt. Du hast es sicher perfekt alles zusammengeschrieben.
Danke dir. Ja, ich denke, Christian, das erste Halbjahr war wirklich von geopolitischer Volatilität und einer sehr starken Rotation an den Finanzmärkten geprägt. Wir erinnern uns, die massive Krise im Nahen Osten im Frühjahr, die Energiepreisschocks, die Inflationsängste, das hat man momentan alles schon wieder fast vergessen. Trotzdem konnten globale Aktienindizes, S&P 500, aber auch interessanterweise Japan neue Allzeithochs erreichen. MSCI World hat ebenso ein Allzeithoch erreicht und liegt nach nur 6 Monaten bei einem Plus von rund 10%.
An und für sich ein sehr gutes Jahr.
Ein sehr schönes Jahr, genau. Halbjahr. Also wie gesagt, erfreuliches Halbjahr, oder ich würde das gerne heute mal mit den Worten von unserem Leiter unseres Asset Managements wiedergeben vom letzten Meeting, der sehr toll gesagt hat, Wall Street interessiert sich mehr für die KI als für den Krieg. Das kann man nur unterstreichen. Ja, weniger gut gelaufen ist es bei den Asset-Klassen, die auch gerne mal als Airbag oder als Puffer bezeichnet werden. Die Anleihen haben ein sogenanntes Reset-Halbjahr hinter sich. Mit Kundengesprächen, muss ich sagen, sind einige mit einigen Bauchschmerzen manchmal aufgewacht. Aber wir bauen auch dort langfristig wieder Ertrag auf. Sehr interessant, selbst Gold konnte 2026 keine Gewinne erzielen. Auch der Ölpreis unterlag massiven Volatilitäten und ist nun von seinem Hoch von rund $100 auf $70 hinunter. Und auch Bitcoin hat im ersten Halbjahr korrigiert.
Ja.
Ja. Also das als ganz kurze Zusammenfassung eines doch sehr volatilen ersten Halbjahres. Ich möchte mich aber jetzt den Kernthemen unserer heutigen Aufnahme widmen. Konkret im ersten Teil, Christian, sind das die Notenbanken, Zinsänderungen, beziehungsweise ganz wichtig aus meiner Sicht natürlich auch die Rolle des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh. Erste Frage, bevor ich dann auf Kevin Warsh übergehe, gib uns doch bitte kurz einmal einfach einen Überblick über die Zinspolitik jetzt konkreter Notenbanken, Fed bzw. EZB. Dankeschön.
Ja, also das ist sicherlich ein wichtiges Thema, das wir auch in den nächsten Monaten immer auf der Tagesordnung haben werden. Notenbanken, Inflationsängste, du hast das ja auch in deiner Zusammenfassung angeschnitten. Auch wenn der Ölpreis wieder jetzt auf dem Vorkrisenniveau zurückgekehrt ist, die Frage ist, A, ist es beständig und B, gibt es auch nicht darunter auch noch andere Inflationstreiber? Und wenn man sich jetzt so anschaut, was ist passiert, also die EZB hat erwartungsgemäß um diesen Viertelprozentpunkt Schritt nach oben gesetzt. Ja. Die Erwartungen gehen eher ja davon aus, dass wir noch eine zweite Zinserhöhung in der zweiten Jahreshälfte sehen werden. Wahrscheinlich jetzt nicht gleich anschließend, aber für den Herbst ist es durchaus wahrscheinlich. Die Amerikaner, auch wie erwartet, haben jetzt mal nichts gemacht. Ja.
Und ich Was glaube, nicht so der Wunsch war ursprünglich?
Naja, das ist dann schon, also in dieser Übergangsphase sind dann schon, also ich glaube, der ganze Iran-Krieg ist da auch in diesen Notenbankwechsel da schon noch einmal unpassend mit hineingekommen. Aber ich würde gar nicht so sehr auf diese Fakten, das haben unsere Hörerinnen und Hörer sicher ja auch schon mitgekriegt. Ich glaube, es geht eher in, was hat sich da strukturell verändert?
Mhm.
Ich glaube,
mhm.
das ist eher so das Thema,
Bitte, ja.
was auch für Aspekte von dem neuen Notenbank-Vorsitzenden mhm. zu erwarten sind. Und ich glaube, das eine muss man mal sagen, er hat mehrere Arbeitsgruppen ins Leben gerufen. Ja, also das war mal eine seiner ersten Amtshandlungen, also die sich mit unterschiedlichen Themenbereichen auseinandersetzen sollen, um die Datenquellen, um die Struktur und Größe der Bilanz, aber auch um Kommunikation. Also es geht auch darum, wie wir die Notenbank künftig in ihrem Kommunikationsverhalten sein. Und da sieht man schon auch erste Veränderungen, wenn man sie anschaut. Also das Kommuniqué, dass diese Erklärung, die Notenbank nach der Sitzung abgibt, die ist jetzt ja, sagen wir mal, immer sehr verklausuliert und enthält auch so eine gewisse Antizipation nach vorne, so eine Forward Guidance. Ja, und das war also das, was man in den letzten Jahren gewohnt war. Und diese Erklärung, die wurde jetzt auf ein Drittel des Volumens zusammengekürzt. Also wenn man sie anschaut,
ein Drittel.
Also zwei Drittel sind weg, ein Drittel ist übrig geblieben. Ja, also das ist jetzt kein seitenlanger Bericht, aber er war immer natürlich, da wurde dann auch Wortklauberei betrieben von den Analysten. Aber also sagen wir mal so, es ist ein Drittel übrig geblieben. Ja. Und dann, das haben wir auch immer wieder mal ja auch in unserem Podcast mal beleuchtet, es gibt ja so einzelne Punktprognosen von den jeweiligen Notenbankvertretern. Das ist dieser mhm. ominöse Dot-Plot-Chart, ja, genau. wo so jeder Notenbank-Offizielle dann halt für die verschiedenen Perioden halt dann seine Erwartung abgibt, wo er glaubt, wo der Zins dann sitzen wird. Und daraus kann man dann auch einen Median halt entsprechend ableiten. Und Kevin Warsh war der Einzige, der jetzt gesagt hat, also A, er ist ein Gegner von diesem Instrument und B, er hat auch keine Prognose abgegeben. Ja, also das heißt, also er hat sich dem enthalten und möchte eben auch über diese Arbeitsgruppe der Kommunikation hier sicherlich mehr in die Richtung gehen, dass die Notenbank weniger jetzt schon Information zur Verfügung steht, wie sie vielleicht dann in den nächsten Sitzungen handeln wird, sondern er möchte mehr auf diese datengestützte, situationsabhängige, eher kurzfristige Entscheidung gehen. Das heißt, also es wird sicherlich weniger Kommunikation geben. Kevin Warsh ist ein klarer Verfechter, dass er diesen Dot-Plot-Chart nicht mehr haben möchte. Also es kann durchaus sein, dass das dann am Ende von diesen Arbeitsgruppen, die alle bis zum Jahresende Ergebnisse abliefern sollen, dieses Instrument einstampfen wird. Also ich gehe eher davon aus, dass das sehr, sehr wahrscheinlich ist. Ja. Mhm. Und dass damit natürlich die Interpretationsspielräume größer werden, weil es weniger Informationen gibt. Ja. Ich sehe das jetzt aber allerdings nicht unbedingt negativ, sondern es ist halt eine andere Herangehensweise. Es ist mehr näher, unmittelbarer an das Marktverhalten halt vielleicht gekoppelt. Aber es ist eine andere Handschrift, als wir es vielleicht in der Vergangenheit hatten.
Mhm. Ja. Erwartest du dadurch eventuell eine höhere Volatilität?
Also ich glaube, was wir kurzfristig sehen werden, ist schon, also wenn die Entscheidung kommt, dass es dann vielleicht auch stärkere Ausschläge gibt, weil in den letzten Jahren auch unter Powell war natürlich die Erwartbarkeit, was kommt als nächstes von der Notenbank, war sehr, sehr hoch. Also das glaube ich, das werden wir bis zu einem gewissen Grad verlieren. Ja. Gleichzeitig, und das ist glaube ich ein wichtiges Signal, hat er noch einmal auf die Preisstabilität hingewiesen. Also er hat auch sicherlich eine Lanze für die Unabhängigkeit der Notenbank gebrochen. Aber das sind schon, also sagen wir mal, dann schon sehr feine Anmerkungen, die dann da drinnen sind. Aber insgesamt, ich glaube, er hat sich sehr gut geschlagen. In dem Umfeld, in dem er jetzt praktisch gestartet hat, ist es sicherlich keine leichte Aufgabe. Ja, er hat den klaren Druck des Präsidenten im Hintergrund, die Zinsen nach unten zu bringen. Er hat steigende Inflationszahlen. Und wenn man sich anschaut, die Prognosen der amerikanischen Notenbank selber sind ja für heuer, also das war jetzt bei der letzten Sitzung, für 2026 von 2,7 auf 3,3 gestiegen. Ja, und auch für das nächste Jahr haben die Fed-Offiziellen die Prognose von 2,2 auf 2,5 für die Inflation nach oben genommen. Das heißt, also in dem Umfeld wird es schwierig, dass er sich da eher in die Richtung Zinssenkung positioniert. Der Markt geht auch eher davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung größer ist. Mhm. Wobei ich persönlich glaube, wir werden lange Zeit nichts sehen. Die Frage ist dann, wann kommt der politische Unmut des amerikanischen Präsidenten? Der wird jetzt sicherlich nicht ein halbes Jahr lang zusehen, bevor er da den Druck erhöht. Aber trotzdem, ich glaube, Kevin Warsh hat sicherlich das Format, hier auch diese Unabhängigkeit zu verteidigen. Aber es ist auch aufgrund der Makrosituation keine leichte Entwicklung. Ja, wir haben eine prosperierende Wirtschaft an und für sich in Amerika. Das Rezessionsrisiko, wenn man sich so Umfragen anschaut, wird im Moment extrem niedrig wahrgenommen. Jetzt auch vor allem, da der Iran-Konflikt ja zumindest jetzt mal auf einer sehr wackeligen Lösung, aber zumindest auf einem.
Doch.
Auf einem Stillstand jetzt mal ist, wo man sagt, damit können nun mal alle leben. Ja? Mhm. Und in diesem Umfeld wird es für ihn nicht leicht zu sein, alle Ansprüche hier auch wirklich gerecht zu werden. Also ich bin gespannt, was aus den Arbeitsgruppen kommt. Also das Datenquellenthema darf man auch nicht unterschätzen. Er hat immer wieder kritisiert, dass man sich sehr stark auf traditionelle, aber auch damit stark zeitverzögernde Informationen verlässt. Er möchte hier vielleicht auch mehr Realtime-Daten, wo man schneller auch Inflationstrends hier ablesen kann, vielleicht auch salonfähiger machen. Die Bilanz ist ein altes Steckenpferd von ihm. Er möchte ja die Bilanz reduzieren, die Bilanzgröße schrumpfen und damit auch Spielraum für Zinssenkungen ermöglichen. Glaube ich, wird im Moment halt mit dem Inflationsumfeld schwierig werden. Also es ist spannend. Also insgesamt, ich glaube, aus seinem ersten großen Auftritt, den er sehr gut gemeistert hat, kann man einiges für die Zukunft erkennen. Ich finde trotzdem insgesamt, auch aus Sicht der Finanzmärkte, war das ein sehr guter Start. Mhm. Ja.
Wenn ich das jetzt so weiß, ich versuche dich dann immer ein bisschen festzunageln, was jetzt die Zinsveränderungen zweites Halbjahr 2026 anbelangt, habe ich dich da jetzt richtig verstanden, EZB möglicherweise noch ein Viertel?
Ja, wir gehen davon aus, dass nochmal ein Schritt mit 0,25 kommt.
Ja.
Und bei den Amerikanern eingepreist ist es im Moment, dass es tendenziell einen kleinen Schritt eher im späteren Verlauf des zweiten Halbjahres noch kommen könnte. Ich persönlich, ich glaube es nicht.
Okay.
Ja,
glaube, du meinst unverändert in den USA?
Wir werden unverändert bleiben.
Und ein Viertel nach oben in Europa bei EZB.
Ja.
Okay,
ja.
Gut.
Ja. Das wäre so mein aktueller Ausblick.
Schauen wir mal. Dankeschön.
Ja, gerne.
Ja, Christian, aber zu dem Thema, das uns ja in den letzten Wochen und Monaten wirklich massiv beschäftigt hat und dem wir uns heute ein bisschen intensiver auch zuwenden wollen, alles rund um den Sektor IT, sage ich jetzt mal, Technologie, Börsegang, SpaceX, mögliche weitere IPOs. Wir erleben jetzt gerade eine Phase, in der sich aus meiner Sicht die ganz großen Fragen zuspitzen, vor allem die, ist das jetzt der Beginn einer neuen industriellen Revolution oder bauen wir jetzt gerade die nächste große Blase, sprich Bubble, auf? Man muss dazu sagen, die Zahlen sind ja beeindruckend. Ja. Es fließen Billionen weltweit in Rechenzentren, Chips, Infrastruktur, KI ist längst kein Tech-Nischenthema mehr, sondern ein echter Makrotreiber geworden. Einfluss auf Wachstum ist da, Produktivität und sogar auch die Geopolitik. Und die Kernfrage, die ich einmal für heute mitgebracht habe, ist das Ganze ein Fundament oder ist das schon Euphorie, beziehungsweise ist das Ganze ein Phänomen oder ist das bereits Realität? Wie siehst du das?
Ich glaube, es ist beides.
Mhm.
Ja, das ist vielleicht unbefriedigend jetzt in der kurzen Antwort, aber ich kann es auch versuche zu begründen, warum ich das so sehe.
Mhm.
Auf der einen Seite, es ist Realität, es ist nicht eine Fantasie, die uns erst übermorgen begegnen wird und es sieht jetzt zumindest in der Finanzindustrie auch hier in den täglichen Alltag ein. Ja, also ich habe hier eine Umfrage, die Deutsche Bank auch durchgeführt hat unter der Finanzcommunity. Und das Spannende ist, also wenn man sich das anschaut, zum Beispiel, also ob sie AI-Instrumente nutzen oder nicht nutzen, da waren vor 2 Jahren, haben 48% der Befragten noch gesagt, sie verwenden nichts aus dem KI-Bereich.
48% vor 2 Jahren.
Ja.
Deutsche Industrie.
Ja. Finanzindustrie befragt. Ja. So, und jetzt sind es nur mehr 4%. Ja. Das heißt, 96% nutzen auf die eine oder andere Art einen Assistenten oder irgendeine Applikation, mehr oder weniger. Jetzt kann man darüber streiten, wie stark verändert sich damit auch die Produktivität, ja, und wie viel mehr Leistungsfähigkeit oder wie schneller komme ich dann zu Ergebnissen. Das lässt sich wahrscheinlich schwierig messen. Aber was man sieht, ist innerhalb von 2 Jahren von 48, die nur gesagt haben, sie machen nichts, auf 4, also 96% nutzen es im Alltag.
In 2 Jahren. Okay.
Ja, in 2 Jahren. Mhm. Das ist mal das eine. Ja. Das andere ist natürlich, also es fließt enormes Geld in diesen Bereich hinein. Die Investitionskosten sind riesig. Du hast das angesprochen, vor allem die großen, diese sogenannten Hyperscaler, also die auch sehr häufig auch in diesen Magnificent Seven zu findenden Unternehmern investieren Milliarden und das geht sich teilweise ja nicht mehr nur aus dem reinen Cashflow aus, müssen auch dann den Kapitalmarkt eben auch auf der Bond-Emissionsseite anzapfen. Und es ist natürlich eine Frage, werden sich alle diese Investitionen rechnen? Ja, meiner Meinung nach sicher nicht, aber es wäre auch fatal zu sagen, das ist alles Geld, das in den Sand gesetzt wird. Es werden hier sicherlich Geschäftsmodelle heranwachsen, die durchaus profitabel sind, die wirklich auch Mehrwert liefern und wo auch dann ein hoher Cashflow generiert werden will. Ja. Aber was man schon auch, wenn man über Technologie spricht, also zum Beispiel in den letzten Monaten gesehen haben, der Markttreiber, also eigentlich seit das hat begonnen im Herbst letzten Jahres, ist jetzt nicht mehr nur die Microsofts und Metas und Googles und wie auch immer, ja, sondern es sind teilweise andere Bereiche im Technologie-Department, ja.
Und zwar?
Also im heurigen Jahr zum Beispiel ganz stark ein Fokus war auf der Chip-Industrie, ja. Also wenn du dir anschaust, Intel, AMD, was auch immer, ja. Also die sind ja in den letzten Monaten ja förmlich explodiert, ja. Verdoppelt, teilweise verdreifacht, was auch immer. Ja, in sehr kurzer Zeit. Mhm. Ja. Wenn du zurückblickst, im ersten Quartal war die Diskussion, ob jetzt mit den Anwendungen von Anthropic dann die ganze Softwareindustrie in Grund und Boden geht und damit massiver Abverkauf in diesen Bereichen. Das heißt also, wir haben auch innerhalb des Technologiesektors eine sehr hohe Umverteilung von Kapital von einer Nische in die andere. Und das zeigt natürlich, dass schon auch viele Investitionen stark Momentum getrieben sind. Ja. Befeuert sicherlich auch jetzt durch das IPO jetzt nochmal von SpaceX, darf man auch nicht außer Acht lassen. Ja. Sehr viel Retail-Geld auch da hineingeflossen ist. Was unsere Analysen zeigen, geht auch viel über Hebelprodukte auch noch einmal hinein. Also das ist nicht alles nur Smart Money und langfristig veranlagtes Kapital, sondern es ist sicherlich auch Spekulation dahinter. Ja, das ist immer so. Und deswegen habe ich gesagt, es ist sowohl das eine als auch das andere. Also ich glaube, es lässt sich gut umschreiben, dass die fundamentale Basis mit Sicherheit gegeben ist, ja, dass da viele Unternehmen daraus profitieren werden, dass es da Cashflow-Modelle geben wird, die wirklich hoch profitabel sind. Aber es werden nicht alle sein und es wird hier immer wieder eine starke Differenzierung geben. Ja. Und das Zweite ist, dass trotzdem natürlich, weil jeder Angst hat, hier den nächsten großen Megatrend zu verpassen, ja, sehr viel Momentum getriebenes Geld auch hineinläuft und das macht die Sache natürlich auch brandgefährlich. Ja. Also wenn man sich anschaut, alleine, jetzt kann man über SpaceX, wir werden jetzt nicht sagen, ob das jetzt super ist als Unternehmen oder nicht. Ja.
Das lassen wir.
Aber es ist natürlich ein hochkapitalisiertes Unternehmen, ja, mit einer Bewertung, die es automatisch mal in den Top-Bereich auch in der amerikanischen Liga katapultiert hat. Und das Zweite ist, dass es halt extrem volatil ist und immer noch einen riesen Verlust schreibt. Ja. Und das sieht man halt auch, also es gibt ja kaum einen Tag, es ist jetzt am 12. Juni ist es an die Börse gegangen, wo dieses Papier nicht wirklich massiv schwankt. Ja. Also 5%, 10% sind eher üblich als selten. Ja.
Jetzt einfach nur Kundenbrille jetzt wieder auf. Ja. Jetzt sage ich, dieses Thema interessiert mich wahnsinnig. Ich möchte da natürlich profitieren. Ich höre von Verdoppelungen, von Verdreifachungen. Ich höre aber auch davon, wie gesagt, andere Seite spielt mit. Möchte jetzt natürlich nicht auf einen potenziellen Loser setzen. Was empfiehlst du einem Investor, der sagt, ich möchte hier profitieren, ich möchte hier beteiligt sein? Was macht er?
Also ich glaube, wenn man das selber in die Hand nehmen möchte, muss man sich wirklich sehr tief hineinknien und sehr viel Analysearbeit hineinstecken. Ich glaube, dass es hier besser ist, entweder breit diversifiziert zu sein oder das halt wirklich über ein verwaltetes Segment, ob das jetzt der eigene Fonds ist, mit dem man das abbildet oder einen Schwerpunkt auf das Thema lenkt, ja, dass man da fast besser beraten ist. Also wir setzen ja selber auch gerne ETFs ein. Es ist auch ein Instrument, das wirklich gut ist, ja, aber es ist auch nicht der heilige Gral. Und vielleicht eben auch, wenn wir jetzt dieses große IPO von SpaceX gehabt haben, ja. Also jetzt kann man sagen, mit 7. Juli kommt es in den Nasdaq 100 Index hinein. Das heißt also, alle Produkte, die das als Underlying haben, damit bin ich automatisch ab 7. Juli drinnen. Im Russell 1000, im MSCI USA, ist es schon mit 29.06. jetzt hineingegangen. Ja. Okay. Und man muss auch dazu sagen, also gerade zum Beispiel die Nasdaq, aber auch bei Russell, hat man extra auch jetzt die Änderungen vorgenommen. Also man hat den Mindest-Free-Float-Anforderungen reduziert bzw. gestrichen. Man hat die Mindest-Stimmrechts-Anforderungen gelockert. Also man ist da schon auch dem Unternehmen entgegengekommen, ja. S&P, also der, sagen wir mal, die klassische Benchmark, im Moment keine Änderungen der Regeln. Das heißt also, man hat erwogen, ja hier eine Aufnahmefrist von 6 Monate zu verkürzen und die Mindest-Free-Float-Anforderungen auch nochmal zu streichen. Das ist bis dato noch nicht verabschiedet. Also wird man sehen. Also man muss ja auch hier aufpassen, mit welchem Instrument arbeite ich wie. Und gleichzeitig bringt es natürlich dann auch wieder Nachfrage für einzelne Aktien. Also das ist schon ein sehr heißer Reifen auch, der da gefahren
also
wird.
Also wir werden dranbleiben. Ja, ich hätte noch hunderttausende Fragen zu dem Thema. Ich finde es besonders
ja, wir werden sicherlich zu dem Thema, wenn dann OpenAI und den Tropic auch noch in der zweiten Jahreshälfte kommen, was sich im Moment abzeichnet. Ja, also es ist durchaus wahrscheinlich, dass da noch mehr an den Kapitalmarkt gehen. Können wir nochmal darauf zurückkommen.
Auf jeden Fall. Wir sind ja einmal im Monat live für unsere Hörerinnen und Hörer da. Ja, ich denke, wir können da wirklich gespannt jetzt in die Zukunft blicken. Wir werden Sie natürlich, meine Damen und Herren, sehr gerne dabei immer begleiten. Wir sind jetzt zum Ende unserer Aufnahme gekommen. Ein bisschen Zeit haben wir überzogen. Ich danke für Ihr Verständnis. Ich darf noch ganz kurz bei der Gelegenheit an unsere letzte Aufnahme mit unserem Immobilienexperten Louis Obrowski erinnern und mich ganz herzlich bin an allen bedanken. Das ist ein sehr gutes Feedback gekommen und das hat uns dazu bewogen zu sagen, wir wollen das zweimal pro Jahr. Also Sie dürften an den nächsten Podcast im November haben wir dann wieder einen Schwerpunkt auf das Thema der Immobilien gelegt. Bis dahin ist noch eine Weile hin, bis zu unserem nächsten Podcast zum Thema Reinkapitalmarkt, den können Sie dann bereits Anfang August erwarten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Christian, ich wünsche mir bis dahin weitere Höchststände, sehr gerne an den Märkten, allerdings nur an den Märkten und nicht bei den Temperaturen.
Bin ich bei dir.
Ja, halten Sie gut durch, meine Damen und Herren, es wird kühler, bleiben Sie gesund und uns weiter treu. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Ihre Silvia Richter.
Kapitalmarkt mit Weitblick. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder besuchen Sie uns auf unserer Webseite llb.at. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören.